D-Radio Wissen. Update.
Der Föderationsrat hat der Bitte des Präsidenten einstimmig zugestimmt, mit 162 Ja-Stimmen, ohne Enthaltungen und Gegenstimmen.
Der russische Präsident Wladimir Putin hat im Parlament einen Militäreinsatz in Syrien beantragt. Heute gab es die Zustimmung. Kurze Zeit später haben die ersten Kampfflugzeuge Ziele in Syrien angegriffen. Russlands Eingreifen in den syrischen Bürgerkrieg ist unser Top-Thema heute im Update. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Die Zahl der Bürger Russlands und der GUS, die sich der Terrororganisation Islamischer Staat anschließen, wächst nicht täglich, sondern stündlich. Wir reden über tausende russische Staatsbürger. Ein Teil ist schon nach Russland zurückgekehrt und es werden weitere zurückkehren.
Der Sprecher der Kreml-Verwaltung Sergei Iwanow will nochmal deutlich machen, wir kämpfen in Syrien gegen die Terrororganisation IS. Und zwar auf Bitte des syrischen Machthabers Bashar al-Assad. Wo genau die russische Luftwaffe in Syrien heute Angriffe geflogen hat, ist unklar. Das syrische Staatsfernsehen berichtet, dass es sich um Ziele im Zentrum des Landes handelt. Die NATO sowie syrische Aktivisten sagen, es gab auch Angriffe im Westen des Landes mit vielen Toten. Diese Gebiete würden gar nicht durch den IS kontrolliert, sondern auch durch Rebellengruppen wie die Freie Syrische Armee. Russland ist einer der wichtigsten Verbündeten für Assad. Die USA und andere westliche Länder lehnen ihn ab, weil er nicht nur gegen die Terrororganisation IS kämpft, sondern auch gegen die eigene Zivilbevölkerung. Er sieht alle Gruppen gleichermaßen als Terroristen an. US-Außenminister John Kerry hat die russischen Luftangriffe in Syrien kritisiert. Er glaubt, dass Russland dadurch ernsthafte Probleme mit anderen Staaten der Region bekommen wird.
If he's gonna side with Assad and with Iran and Hezbollah, he's going to have a very serious problem with the Sunni countries in the region.
Die sunnitischen Staaten um Syrien herum, das sind zum Beispiel die Türkei und Saudi-Arabien. Sie hatten in den letzten Jahren viel getan, um Assad zu stürzen. Russland hält dagegen an ihm fest.
Was sonst noch wichtig war?
In Afghanistan kämpft die Armee weiter darum, Kunduz von den Taliban zurückzuerobern. Vor allem am Flughafen gibt es Gefechte. Dort liegt der Stützpunkt der Armee. Sie wird inzwischen von Spezialkräften der NATO unterstützt. Auch 11 Soldaten der Bundeswehr sind nach Kunduz geschickt worden. Ob sie an den Kämpfen beteiligt sind, ist nicht bekannt. Bis vor 2 Jahren war die Bundeswehr in Kunduz stationiert und für die Sicherheit in der Region zuständig. Zurzeit ist sie nur noch im Rahmen einer internationalen Ausbildermission in Afghanistan. Die gilt eigentlich bis nächstes Jahr. Ja, in Deutschland wird jetzt über eine Verlängerung diskutiert. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hält das für vorstellbar.
Wir sprechen hier über 13 Jahre, die wir bereits investiert haben. Und deshalb sollte man nicht um wenige Wochen oder Monate feilschen, sondern eher nach vorne gucken, was ist notwendig. Ich will damit nur noch mal deutlich sagen, es geht nicht um starre Zeitlinien.
Der ehemalige Bundeswehrgeneral Egon Rams meint dagegen, nur ausbilden, das reicht nicht. Er sagt im Deutschlandfunk,
das heißt, man kann im Prinzip nicht als internationaler Soldat in Masar-i-Sharif im Lager sitzen und zusehen, wie um das Lager rum in relativ kurzer Entfernung Kunduz, etwa 150 Kilometer Luftlinie, die Städte durch die Taliban erobert werden, ohne dann die afghanischen Streitkräfte auch aktiv zu unterstützen.
Karl-Heinz Kamp, der Leiter der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, ist sich dagegen nicht sicher, ob die Konflikte in Afghanistan, aber auch in Syrien oder Libyen überhaupt zu lösen sind. Im Deutschlandradio Kultur sagt er, Bomben werfen und dann kommt automatisch eine neue Ordnung, so wie früher, das funktioniert nicht mehr.
Wir haben die Situation, dass wir in eine Lage kommen können, wo wir große Brutalität irgendwo sehen und man selber weiß, man kann da nichts tun. Das ist eine neue Lage, die wir so vorher nicht hatten.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Eroberung der Stadt Kunduz ruft im Netz entsprechende Reaktionen hervor. Es herrscht vor allem Resignation. Jeff Ater meint etwa auf Facebook, oh nein, bitte nicht. Ich komme mir echt vor wie bei Untäglich grüßt das Murmeltier. Seitdem ich 11 bin, ist es stets immer das Gleiche. Immer wieder wird der Einsatz verlängert und alle machen mit. Jetzt bin ich bald 25 und es geht noch immer um denselben Mist. Corporate Wookie sieht das im Forum der Süddeutschen Zeitung ähnlich. Es geht doch nicht nur um Kunduz. Der ganze internationale Einsatz war für die Katz. Es wurde, wie seit der Kolonialzeit der Briten, die Stammeskultur des Landes einfach völlig ignoriert. Die Afghanen interessieren sich nicht in erster Linie für Demokratie und Frauenrechte, sondern für Stabilität. Und nachdem Afghanen nach wie vor sehr stark in Stammesstrukturen leben, hat für sie die Einheit einer Nation auch keine große Bedeutung, eine nationale Armee ebenfalls nicht. Katrin Müller-Meyer schreibt, ich glaube, wir können nicht die Welt retten. Aber wir könnten wenigstens dafür sorgen, dass sie sich nicht mit deutschen Waffen bekriegen.
Insgesamt bringen die neuen Regeln für das Gros der Beschäftigten Verbesserungen.
Verdi-Chef Frank Sirske ist erleichtert und viele Eltern in Deutschland wohl auch. Endlich gibt es eine Einigung im Kita-Tarifstreit nach 7 Monaten Verhandlungen. Die Gewerkschaft Verdi hat bei den Arbeitgebern, also den Kommunen, Nachbesserungen am Schlichterspruch durchgesetzt. Vor allem für jüngere Erzieher gibt es jetzt mehr Geld und auch Sozialarbeiter sollen von den neuen Tarifverträgen profitieren. Die Kommunen kostet das noch einmal 9 Millionen Euro extra, sagt Verhandlungsführer Thomas Böhle.
Wir meinen, das ist ein Preis, der vertretbar ist, um Eltern und Kindern weitere Strapazen zu ersparen.
Insgesamt müssen die Städte und Gemeinden durch die neuen Tarifverträge 315 Millionen Euro mehr ausgeben. Ob die Einigung tatsächlich bedeutet, dass es keine neuen Streiks gibt, müssen jetzt die Verdi-Mitglieder entscheiden. Gute Nachrichten vom deutschen Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen ist im September gesunken auf 2,7 Millionen. Das sind noch einmal 100.000 weniger als vor einem Jahr. Dass so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen, macht sich nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit bis jetzt noch nicht bemerkbar. Sie geht davon aus, dass die meisten Flüchtlinge erstmal Hartz IV beantragen werden. Das bedeutet mehr Arbeit für die Jobcenter. Die Arbeitsagentur will deshalb 2.000 neue Mitarbeiter einstellen. Eltern bekommen bei den Beiträgen für Renten, Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung keinen Rabatt. Das Bundessozialgericht in Kassel hat entschieden, dass Eltern keinen grundsätzlichen Anspruch darauf haben. Das Gericht wies damit die Klage von 2 Eltern aus Baden-Württemberg ab. Die wollten durchsetzen, dass sie weniger für die Sozialversicherung zahlen müssen als Menschen ohne Kinder, als Ausgleich für die Kosten mit Kindern. Ein Rabatt für Eltern gibt es im Moment nur für die Pflegeversicherung. Da zahlen Kinderlose 0,25 Prozentpunkte mehr. Mehr als 600.000 Euro Schmerzensgeld für die Verletzung von Persönlichkeitsrechten, das ist in Deutschland Rekord. Das Geld hat das Landgericht Köln dem Wettermoderator Jörg Kachelmann zugesprochen. Im Zusammenhang mit der Vergewaltigungsanklage gegen ihn hatte die Bild-Zeitung private Mails von Kachelmann abgedruckt und über sein Sexleben berichtet. Die über 600.000 Euro reichen Kachelmann aber nicht. Er hatte mehr als 2 Millionen gefordert. Sein Anwalt Ralf Höcker hat Berufung angekündigt.
Alleine für diese 20 Artikel gibt es schon diese sehr hohe Geldentschädigung. Wir werden in der Berufung natürlich weiterhin die Auffassung vertreten, dass weit über 100 Artikel zu berücksichtigen sind und sind guten Mutes, dass wir dann in der Berufungsinstanz eine noch höhere Summe werden durchsetzen können.
Auch der Springer Verlag, zu dem die Bild-Zeitung gehört, will jetzt die nächsthöhere Instanz anrufen. Der Bund der Steuerzahler hat wieder Beispiele gesammelt, wo der Staat aus seiner Sicht im letzten Jahr Steuern verschwendet hat. Ein besonders schönes, schlechtes Beispiel hat der Steuerzahlerbund in einer Stadt in Niedersachsen gefunden, nämlich beleuchtete Gullideckel. Kritik gibt es von Präsident Rainer Holznagel aber auch für eine Friedhofs-App.
Mithilfe des Smartphones kann man sich mehr als 1000 Gräber berühmter Persönlichkeiten anschauen und sich per Audioguide über Friedhöfe führen lassen. Wir meinen, dass die 548.000 Euro dafür verschwendet sind, denn der Staat hat wirklich andere Aufgaben zu erledigen.
Der Präsident des Steuerzahlerbundes glaubt, dass die Politik im Moment verführt wird, falsche Prioritäten zu setzen, weil die Einnahmen so gut sind. Besonders häufig sei die Steuerverschwendung, wenn Bund, Länder, Kommunen oder EU Projekte gemeinsam finanzieren.
Und sonst in der Welt?
Vor den Vereinten Nationen wird heute zum ersten Mal die palästinensische Flagge wehen. In einer feierlichen Zeremonie wird sie am Abend gehisst. Das gilt als symbolischer Erfolg für die Palästinenser, die versuchen, dass ein eigener Staat international anerkannt wird. In der UNO-Vollversammlung war die Entscheidung für die Flagge stark umstritten. Israel und die USA hatten dagegen gestimmt. Deutschland und 45 weitere Staaten hatten sich enthalten. Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas begrüßte den Schritt. Er schrieb in der Huffington Post, er sei stolz, dies sei ein Tag der Hoffnung. In der Generaldebatte bei den Vereinten Nationen hält Abbas heute eine Rede. Palästina ist kein volles Mitglied der UNO, hat aber seit 2012 den Status eines Beobachterstaates. Jamaika soll neue Gefängnisse bauen und bekommt dafür Millionen von Großbritannien. Das hat Premier David Cameron zugesagt. Er ist gerade zu Besuch auf der Karibikinsel, die früher mal eine britische Kolonie war.
Hintergrund sind die vielen jamaikanischen Staatsbürger, die in britischen Gefängnissen sitzen. Das sind im Moment mehr als 600. Sie sollen nach Jamaika überstellt werden. Das war bisher aber nicht möglich, weil die Insel zu wenig Plätze in den eigenen Gefängnissen hat. Jamaika ist zwar seit mehr als 50 Jahren ein politisch selbstständiger Staat, aber innerhalb des Commonwealth of Nations. Auf dem Papier ist also bis heute die britische Queen die oberste Jamaikanerin. Ihr Porträt hängt in allen öffentlichen Gebäuden. Haben sie sich die Hand gegeben oder nicht? Diese Frage beschäftigt im Moment Politiker und Bürger im Iran. Eine iranische Nachrichtenagentur hatte gemeldet, dass sich US-Präsident Barack Obama und der iranische Außenminister während der UNO-Generaldebatte in New York die Hand geschüttelt hätten. Das iranische Außenministerium bestätigte, dass es ein Treffen gab. Zum Händedruck wurde nichts gesagt. Im iranischen Parlament gab es daraufhin Proteste und Sprechchöre mit den Worten "Tod Amerika". Den letzten Händedruck zwischen einem US-Präsidenten und einem hohen iranischen Politiker gab es zuletzt 1979. Die aktuelle iranische Regierung will sich zwar an die USA annähern, damit Wirtschaftssanktionen beendet werden. Die religiöse Führung im Iran, die großen Einfluss hat, bezeichnet die USA aber immer noch als Feind Nummer 1.
Wissensnachrichten. Studienplätze in beliebten Fächern wie Psychologie, die sind heiß umkämpft. Viele Bewerber bekommen Absagen, weil ihr Notendurchschnitt nicht reicht. Aber trotzdem bleiben immer Studienplätze frei, weil Bewerber und Studienplatz irgendwie nicht zueinander kommen. Obwohl sie es könnten. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten, da gibt es jetzt neue Zahlen. Wie oft passiert das?
Also die aktuellsten Zahlen sind vom letzten Wintersemester. Da sind mehr als 21.000 Studienplätze frei geblieben, berichtet die ZDF-Sendung Frontal 21. Die beruft sich auf eine Umfrage unter den Kultusministerien der Länder. Und sie berichtet auch, dass die Zahl der unbesetzten Studienplätze gestiegen ist, nämlich von 4,8% auf 6,3%.
Sollte da jetzt nicht eigentlich eine zentrale Vergabestelle dafür sorgen, dass das eben nicht passiert?
Ganz richtig, da gab es früher die ZVS und seit 5 Jahren das DOSV, das dialogorientierte Serviceverfahren, vielleicht besser bekannt als Hochschulstaat. Aber da sind längst nicht alle Studienfächer vertreten. Also für Medizin ist es zum Beispiel bundesweit verpflichtend, dass alle Hochschulen ihre Bewerber da registrieren. Bei anderen Fächern, zum Beispiel Psychologie, ist es nicht. Und insgesamt machen bisher erst 89 von 180 möglichen Hochschulen mit.
Das heißt also, dass sich die Abiturienten dann an jeder Hochschule einzeln bewerben müssen.
Ja, und dazu kommt dann auch noch, wenn sie bei den Hochschulen einzeln sich bewerben, dass sie teilweise noch zusätzlich bei Hochschulstaat eine Bewerbung einreichen müssen. Das sorgt natürlich dafür, dass es dann Doppelzusagen gibt. Die Leute bewerben sich ja vorsichtshalber an mehreren Unis, die wollen ja oft zu einer bestimmten, wissen aber schon, da wird es schwierig. Und dann guckt einfach keiner zentral, wer schon eine Zusage bekommen hat und dann bleiben eben Plätze übrig.
Warum machen denn die Unis dann nicht mit bei der Hochschulstartvergabe?
Also als das System vor 5 Jahren gestartet ist, gab es so Kinderkrankheiten, vor allem technischer Art. Da war das Hochschulstartsystem irgendwie nicht kompatibel mit den Unisystemen. Und dann hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, dass viele Hochschulen dachten, naja, wir machen da erst mit, wenn auch alle anderen dabei sind, damit alles gut geht. Und vielleicht der wichtigste Punkt, das liebe Geld. Denn die Teilnahme an Hochschulstart ist nicht umsonst. Anfangs haben die Bundesländer das für die Hochschulen gezahlt. Das soll sich jetzt aber bis 2018 ändern. Und die Hochschulen wollen nicht zahlen und deswegen gibt es auch schon länger Streit, da ist auch keine Lösung in Sicht.
Also könnte es erstmal weiter passieren, dass so mancher Studienbewerber keine Zusage bekommt, obwohl eigentlich Plätze genug frei sind. Dann entgeht ihm auch ein großer Flirtmarkt und damit kommen wir zu einer anderen Studie. Manche stehen ja auf Köpfchen, aber irgendwie steckt in manchen Frauen auch noch biologisch drin, großer Mann, starker Mann. Das ist gut für meinen Nachwuchs. Großer, starker Mann ist also gut für mich, oder Britta?
Ja, US-Psychologen von der Chapman University in Kalifornien sagen, ja, das ist so. Große Männer haben tatsächlich mehr Sexpartnerinnen als kleine Männer. Und beim Thema Gewicht ist es so, dass untergewichtige Männer am wenigsten erfolgreich sind, was die Zahl der Sexpartnerinnen angeht. Da sind etwas übergewichtige Männer, also so ein bisschen Speckröllchen, am erfolgreichsten. Das sind so die Männer mit BMI 25 bis 29.
Also mal wieder das Klischee mit dem großen Mann, das stimmt also. Wie ist es denn mit dem Klischee, dass Modelfrauen am attraktivsten für die Männerwelt sind?
Das ist tatsächlich ein Klischee, das nicht stimmt. Modelmaße werden ja, wenn man den BMI anschaut, untergewichtig. Und untergewichtige Frauen hatten bei der Studie die wenigsten Sexpartner.
Und welche Frauen waren dann am erfolgreichsten? Normalgewichtige oder die mit den Extrakurven?
Nee, irritierenderweise lagen in der Studie sogar die Frauen vorn, die mehr als nur ein bisschen übergewichtig sind, nämlich leicht fettleibige Frauen. Und sogar extrem fettleibige Frauen hatten mehr Sexpartner als normale oder untergewichtige Frauen. Das war eine echte Überraschung für die Forscher.
Das ist ja das Schöne an der Wissenschaft, Überraschung. Das haben auch Biologen gemerkt, die im Südpazifik unterwegs waren.
Ja, die wollten eigentlich Krokodile und Korallen untersuchen und da schwamm ihnen dann plötzlich eine leuchtende Schildkröte über den Weg.
Eine leuchtende Schildkröte?
Ja, die hat geleuchtet in Neongelb, Grün und Rot. Das haben die tauchenden Biologen erzählt. Biofluoreszenz heißt diese Fähigkeit und Forscher dachten bisher, das können keine Reptilien, das können nur so einfachere Lebensformen.
Aber offensichtlich doch auch Schildkröten. Warum?
Ja, das wissen die Forscher noch nicht, aber sie glauben, es könnte vielleicht dazu da sein, dass man dann Partner anlockt für die Paarung.
Oh, das kann ich mir gut vorstellen. Danke, Britta.
Wetter.
Heute Abend bleibt es sonnig, nur in der Osthälfte sind immer noch Wolken am Himmel. Heute Nacht ist es locker bewölkt oder neblig, es bleibt aber eher trocken. Teilweise kann es leichten Frost geben. Morgen ist es wieder den ganzen Tag sonnig, nur im Norden gibt es dichtere Wolken, dazu maximal 14 bis 18 Grad. Und so bleibt es dann auch übermorgen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.